Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallöchen und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Natürlich, wie immer, ausgegraben und wieder mit dabei, der liebe André.
Moin moin.
Ja, wir melden uns zurück beim perfekten Podcast-Wetter. Es sind ungefähr gefühlt 35 Grad draußen und wir haben uns schön zu Hause in unserem abgedunkelten Räumchen eingeschlossen und haben gedacht, wir nehmen euch mal wieder eine schöne neue Episode auf.
Genau, wir dachten uns, wir waren eben ein bisschen draußen, das neue Harry Potter Mobile-Spiel spielen von den Pokémon Go-Machern.
Genau.
Und dachten aber,
Hashtag keine Werbung.
Und dachten uns, genau, Hashtag keine Werbung und dachten uns aber, so eine halbe Stunde reicht.
Genau, genau. Und dann haben wir uns jetzt zurückbegeben, weil Hitze ist nicht so unser
unsere Lieblingstemperatur ist nicht Hitze.
Genau. So kann man das sagen.
Der Sommer ist nicht so ganz unser super Monat, wenn es zu heiß wird.
Genau.
Und es gibt ja kein Mittelmaß mehr.
Nee, das stimmt.
Deswegen podcasten wir lieber heute endlich mal wieder.
Genau, und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, was ihr ja bestimmt schon im Titel gelesen habt, hat der André noch etwas zu verkünden.
Etwas Großartiges. es ist ein bisschen was passiert seit der letzten Episode, und zwar nur eine kleine Hashtag-Werbung. Und zwar mittlerweile könnt ihr uns ja überall hören, wo es Podcasts gibt, also Spotify und bei uns im Feed und im Blog. Und auf iTunes natürlich und überall. Und jetzt ist noch eine Möglichkeit dazugekommen, denn wenn ihr möchtet, gibt es jetzt auch eine weitere App. Und zwar nennt die sich Audio Now, wird produziert von RTL. Das ist im Grunde ein Podcatcher, eine App, die könnt ihr euch downloaden. Gibt's für Android und auch fürs iPhone im iTunes Store. Und beherbergt eben reichlich Podcasts, wie zum Beispiel unseren. Und auch andere Podcasts aus unserem Podriders-Netzwerk, wie True Crime Germany und Co., unsere ganzen Partner-Podcasts. Und ja, da gibt es eben auch Eigenproduktionen von RTL, die selber produzieren. Und es ist eine sehr flotte, quicke App, worüber ihr uns jetzt eben auch hören könnt, wenn ihr das möchtet. Das heißt, wenn ihr noch nicht euren Lieblings-Podcatcher gefunden habt, dann checkt ihr doch einfach mal aus, Audio Now im iTunes-Store und bei im Play-Store bei Android. Also eine weitere Möglichkeit, uns zu lauschen. Das ist auch immer was Gutes.
Uhuhu. So, und zu unserem heutigen Thema kann man sagen, dass wir uns eine wunderschöne urbane Legende rausgesucht haben, zu der es ja jetzt vor kurzem auch einen Film gab. Da gehen wir aber nachher in den Medien drauf ein. Und der liebe André hat euch einen wunderschönen Einspieler vorbereitet, den wir uns doch jetzt mal anhören werden.
Eine junge Familie mit zwei Kindern befand sich auf ihrem Sommerurlaub in Mexiko. Sie bewohnten eine schöne Finca am Rande von Mexiko-Stadt, die alles hatte, was sie für die zwei Wochen benötigten, inklusive einem großen Pool. Nach dem anstrengenden Anreisetag ging die Familie früh ins Bett. Es gab zwei Schlafzimmer. In einem quartierten sich die Eltern ein, im anderen schliefen die beiden 9 und 10 Jahre alten Jungs. Gegen 2 Uhr morgens wachte einer der beiden plötzlich auf. Es war totenstill im Haus, doch irgendwas hat ihn aus dem Schlaf geholt. Dann hörte er es. Ein leises Wimmern. Jemand weinte. Es klang wie eine Frau.
»Mama?«
fragte er in die Dunkelheit, doch niemand antwortete. Leicht panisch weckte er seinen Bruder und fragte ihn, ob er das Weinen auch hören würde. Leicht mürrisch und verschlafen lauschte er und bestätigte seinen Bruder. Auch er hörte das Schluchzen in der Dunkelheit. Verängstigt schalteten sie ihr Nachtlicht ein, doch es war nichts zu sehen. Dann verstummte das Weinen. Die beiden Brüder zogen sich die Bettdecke über den Kopf und hofften, dass es nicht wiederkommen würde. Und es blieb ruhig. Am nächsten Morgen erzählten sie ihren Eltern beim Frühstück von den unheimlichen Geräuschen in der Nacht. Die Eltern meinten, sie hätten nichts gehört und dass sie sicher schlecht geträumt hätten. Doch sie hatten es ja beide gehört. Auf dem Weg aus dem Haus trafen die Eltern auf den Hausmeister der Anlage, der nebenan wohnte. Sie fragten ihn, ob in der Nacht jemand vor dem Haus geweint habe. Er riss umgehend seine Augen auf und wurde sehr hellhörig. La Llorona, sagte er. Die Eltern schauten ihn verwundert an. Der Hausmeister erzählte ihnen von einer alten Legende, von einer weinenden Frau, die immer wieder an Flüssen gesichtet wurde. Ihr Weinen würde großes Unheil ankündigen und sie sollen wachsam bleiben. Verwirrt und ungläubig starteten sie ihren Tagesausflug. Ihren Kindern erzählten sie nichts von dem, was der alte Hausmeister erzählte. In der kommenden Nacht schreckte die Mutter unruhig aus dem Schlaf. Sie richtete sich auf und rieb sich die Augen. Sie fühlte sich gerädert. Ihr Mann schlief tief und fest. Als sie sich gerade wieder hinlegen wollte, wurde ihr schlagartig mulmig. Sie hörte jemanden weinen. Es war so laut, als ob jemand direkt in ihrem Schlafzimmer stehen würde. Sie schaltete das Licht ein und blickte sich um. Doch da war niemand. Das Weinen hörte nicht auf. Sie weckte ihren Mann und fragte ihn, ob er es auch höre, und er bejahte es. Die Mutter stand auf und ging aus dem Raum. Sie betrat das Zimmer ihrer Kinder und ging zu ihren Betten. Als sie sich auf eines der beiden Betten setzte, bemerkte sie, dass niemand darin lag. Sie schaltete das Nachtlicht an und sah, dass die beiden Betten leer waren. Völlig außer sich rannte sie wieder aus dem Zimmer, rief nach ihnen und schaltete überall das Licht an. Sie erzählte es auch ihrem Mann, der ebenfalls aufsprang, und gemeinsam suchten sie im Haus nach ihren Söhnen. Das Weinen hörte währenddessen nicht auf und wurde sogar immer lauter, bis sie sahen, dass die Balkontür einen Spalt offen stand. Sie rannten nach draußen, schalteten die Außenbeleuchtung an und sahen ihre beiden Kinder leblos im Swimmingpool treiben. Und das Weinen verstummte.
Das war die traurige und auch etwas gruselige Geschichte rund um die Legende von La. Wie spricht man es aus, Herr Hecker? Du weißt es
nicht. Ja, geschrieben ist La Llorona, also mit Doppel-L. Aber die Spanier, die Mexikaner sprechen das La Llorona, also genau. Mit J und einem rollenden R.
Ich werde wahrscheinlich La Llorona sagen, bitte steinigt mich nicht dafür. Aber ich habe gedacht, der liebe Herr Hecker, der kann uns ja bestimmt mal hier...
Ich kann mal wieder ein bisschen klug scheißen.
Genau. Die Legende erzählt von einer jungen Frau namens Maria, die in einer ländlichen Gegend, vermutlich ja in der im mexikanischen Raum aufwuchs, in einem ganz kleinen Dörfchen und unter sehr ärmlichen Verhältnissen, also beziehungsweise bei einer sehr armen Familie. Aber sie war über die Dorfgrenzen hinaus für ihre unfassbare Schönheit bekannt. Eines Tages kam ein adliger Mann in das Dorf, der, sobald er sie erblickt hatte, sich natürlich sofort in sie verliebte, weil er sehr verzaubert von ihr war. Und sie verliebte sich auch in ihn, und so kam es, wie es dann natürlich kaum musste, bei jeder guten Liebesgeschichte, die beiden heirateten. Marias Familie freute sich natürlich unfassbar und war auch sehr glücklich darüber, dass ihre Tochter in eine reiche Familie einheiratete, während natürlich die Familie des Adligen alles andere als begeistert davon waren, dass er natürlich sich in eine arme Familie einheiratete.
Was fällt dir ein?
Und deswegen, um halt dieser Negativität von seiner Familie zu entgehen, blieben sie in dem kleinen Dorf leben und bauten sich ein Haus. Mit der Zeit gebar Maria auch zwei Söhne, und eine lange Zeit war alles gut. Man muss dazu sagen, dass ihr Mann halt sehr viel auf Reisen war, vermutlich geschäftlich. Das wird immer nicht so ganz erzählt in der Legende. Aber wir vermuten halt, dass er vermutlich beruflich unterwegs war und nur sehr, sehr, sehr selten daheim war. Aber am Anfang war das gar kein Problem. Er war halt dann immer wieder, wenn er frei hatte, kam er wieder in das Dorf zurück und verbrachte viel, viel Zeit mit seiner Frau und mit ihren Kindern. Aber je mehr Zeit es verstrich, umso seltener kam er zurück zu seiner Familie. Und wenn er da war, verbrachte er eher nur noch Zeit mit seinen zwei Söhnen und beachtete seine Frau kaum. Und irgendwann erkannte sie so langsam, dass er sie anscheinend nicht mehr liebte. Und dann kam es, nachdem noch ein bisschen Zeit vergangen war, wurde ihre Befürchtung auch bestätigt, denn er kehrte mit einer jüngeren und schöneren Frau in das Dorf zurück und tat dies eigentlich nur, um sich noch einmal final von seinen Söhnen zu verabschieden, und dabei schenkte er Maria überhaupt keine Beachtung mehr und ließ sie dann alleine mit den zwei Kindern zurück. Maria war darüber so enttäuscht und verletzt, dass sie ihre Söhne zum naheliegenden Fluss zerrte und sie dann in ihrem blinden Hass und ihrer Wut und ihrer Trauer in diesem ertränkte. Als sie dann langsam erkannte und realisierte, was sie getan hatte, begann sie natürlich, ihre Kinder in dem Fluss zu suchen und hoffte, dass sie vielleicht doch noch am Leben sind, doch der Fluss und die Strömung hatten diese schon weggetragen. Sie suchte natürlich dennoch den kompletten Flusslauf ab und verbrachte Tage, Nächte damit, die beiden Kinder zu suchen, jedoch fand sie diese nicht wieder, und deswegen begann sie dann in ihrer Trauer Selbstmord.
Man erzählt sich eben in dieser Legende weiterhin, dass es ihrer Seele jetzt nach dem Tod nicht gestattet war, in den Himmel aufzusteigen, aufgrund der schlimmen Tat und weil sich ihre Kinder eben nicht gefunden hat. Und ihr wird der Eintritt verwehrt, solange, bis sie eben die Kinder findet. Und sie ist in der Zwischenwelt gefangen, quasi im Fegefeuer zwischen Himmel und Erde, in alle Ewigkeit so lang verdammt, bis sie eben ihre Kinder aufspürt. Und deswegen ist sie jetzt eben unterwegs, wie wir auch in der Geschichte gehört haben, und sucht sich neue Kinder, die sie dann betrauern kann. Man soll dabei eben ein lautes Weinen und sie ihr nach ihren Kindern schreien und schluchzen hören, wenn man La Llorona trifft. Und deswegen der Name La Llorona oder La Llorona.
Ich finde es schön, wie man du das aussprichst.
Auf Deutsch ausspricht. Kommt aus dem Spanischen eben und bedeutet weinende Frau. Also La Llorona ist übersetzt die weinende Frau. Sie hält sie eben nachts, abends, nachts an Flüssen auf und Seen und sucht sie ab nach ihren Kindern. Je nach Erzählung, es gibt verschiedene Erzählweisen, das hatten wir schon öfter in urbanen Legenden, dass sich immer wieder regional Unterschiede einbetten. Das ist auch hier so, das werden wir gleich nochmal ausführlicher hören. Und je nach Erzählung trägt sie ein weißes oder schwarzes langes Kleid mit Schleier, also ein sehr edles Gewand.
Genau, man erzählt sich manchmal, dass sie ihr Brautkleid wohl getragen hat, als genau. sie ihre Kinder ertränkt hat.
Also es ist auf jeden Fall ein sehr schickes Kleid, was sie trägt, unter dem sich ihre gar grausige Gestalt verbirgt. Und sie entführt eben spät und nachts abends dann, wenn sie unterwegs ist, wenn sie Kinder findet, entführt sie diese und ertränkt diese im Fluss. Und sie denkt dabei eben, das handelt sich um ihre eigenen, die sie danach eben benutzen kann, um dann in den Himmel aufzusteigen. Und fleht dabei eben den Himmel auch an und dass sie um Vergebung bittet für das, was sie getan hat. Aber es funktioniert eben nicht, weil es sind ja nicht ihre eigenen. Ja, wie auch so oft, haben wir auch schon öfter gehabt, dieses Phänomen, dass eben auch diese urbane Legende in Lateinamerika von den Eltern genutzt wird, um ja ihre Kinder zu belehren. Nämlich ganz klar, erstmal ganz klassisch, damit sie lange draußen bleiben alleine. Damit, ne, wenn man sagt, sei brav um 6 Uhr zu Hause, Kind, gibt Abendessen. Dann wird den Kindern eben erzählt, wenn nicht, du kommst um 6:10, dann ja. holt dich La Llorona und ertränkt dich im Fluss. Was man zu seinen Kindern erzählt zum Abendessen. Und zusätzlich erzählt man sich, wenn man sie nachts weinen hört, dann soll man auf jeden Fall sofort den Weg umkehren und eine andere Richtung gehen. Denn das bedeutet eben, wie gesagt, großes Unheil für den oder diejenigen, der sie hört. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Abwandlungen, zum Beispiel in Guatemala sagt man auch, wenn sie sich sehr nah anhört, wenn man denkt, sie sitzt einem sehr nah, wenn das Weinen laut ist, dann ist sie eigentlich weit weg. Und umgekehrt, wenn das Weinen leise und laut weg ist, dann ist sie eigentlich sehr bedrohlich nah. Das sagt man sich zum Beispiel in Guatemala. Wie gesagt, über die genauen Differenzen der Erzählung einfach mal gleich noch mehr. Und ja, wie gesagt, wenn man sie dann wirklich weinen hört, dann heißt es eigentlich, ein Unglück steht bevor, der Tod steht einem bevor.
Genau, selbst wenn man ihr nicht begegnet.
Also ein Todesbote.
Quasi. Genau. Und Antje und ich hatten auch überlegt, dass es vielleicht auch so eine Warnung für die Kinder sein soll, wenn sie ja diese Geschichte auch von La Llorona erzählen, dass die sich einfach auch nicht bei Seen und Flüssen aufhalten sollen, weil vielleicht, wenn sie noch klein sind und nicht schwimmen können, dass sie auch einfach nicht
ertrinken. Dass sie nicht in den See ertrinken oder so, also, genau.
Mir wurde zum Beispiel als Kind auch immer gesagt, bitte nicht in Flüsse oder halt auch wegen der Strömung, dass du nicht fortgetragen wirst. Das haben wir auch überlegt, das haben wir zwar jetzt nirgendwo direkt gelesen, aber es ist ja eigentlich auch eine gute Warnung.
Es ist eine Überleitung, ja.
Wenn man halt sagt, dass sie sich bei Flüssen
aufhalten. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, hatten wir schon öfter, ist auf jeden Fall eine Legende, die dafür nicht wirklich erfunden wurde, aber dafür genutzt wurde, um so Kinder so ein bisschen Angst einzujagen.
Falls ihr euch erinnert, Teke hatten wir ja in Japan zum Beispiel und das ist ja häufiger, oder Slenderman ist ja auch sowas. Wobei Slenderman wieder eine ganz andere Geschichte aus dem Creepypasta-Raum ist, aber es sind ja alles so Legenden, wo man sagt, geh nicht dahin oder geh nicht dahin. Deswegen, ja. Und so verhält sich das auch mit der guten La Llorona. Wie wir gerade schon gesagt hatten, stammt diese Legende wohl aus Mexiko, ist aber im gesamten lateinamerikanischen Raum verbreitet und wir haben es ja schon jetzt die ganze Zeit angedeutet, es gibt viele, viele verschiedene Versionen von der Geschichte. Und zum Beispiel gibt es eine völlig andere Erzählung, welche aus El Salvador stammt. Denn dort erzählt man sich, dass die Frau, wir nennen sie jetzt einfach mal weiter Maria, bereits 2 Kinder hatte und sich aber in einen Geschäftsmann verliebte, der nicht ihr Ehemann war. Und dieser verliebte sich auch in sie. Doch der Geschäftsmann wollte nicht mit ihr zusammen sein, solange sie ihre Kinder hat. Weswegen sie diese dann völlig blind vor Liebe und Lust und Leidenschaft im Fluss ertränkte. Sie erkannte dann, ähnlich wie bei der anderen Legende, langsam, was sie eigentlich getan hatte und floh dann in den Wald, wo sie sich verirrte und dann einfach dort verstarb. Und in dieser Version der Legende ist es nicht so, dass sie sich an Flüssen aufhält, sondern in dieser Version dringt ihr Geist direkt in Häuser ein, in welchen Kinder nachts weinen, um dann ihre Seelen zu stehlen.
Ja, eine weitere Variante, wie gesagt, gibt es aus Guatemala, eben schon angerissen, mal im Detail jetzt. Und zwar ist es bei der Variante so, dass die Frau, wenn sie die Maria, bereits mit einem wohlhabenden Mann verheiratet war. Sie kam nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Und auf einem Ausflug, den sie tätigte, verliebte sie sich jedoch in einen anderen Mann, wurde von diesem schwanger. Es wird weiterhin gesagt, dass, um das quasi geheim zu halten, dass sie nach der Geburt das Baby erträgt, wo wir uns gefragt haben, wie hält man denn eine Schwangerschaft geheim vor dem eigenen Mann. Kommen wir nachher nochmal drauf, es gibt, wenn wir zu den Medien kommen, es gibt nämlich einen Kurzfilm, der quasi diese Variante aus Guatemala nutzt. Die lösen das aber ein bisschen anders. Mhm. Vielleicht ist auch die Erzählung nicht so ganz akkurat, genau. Aber
wir vermuten, dass der Mann wahrscheinlich auch wie in der anderen Legende einfach viel auf Geschäftsreise ist
und das
vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass sie schwanger ist.
War sie bei lange nicht da. Hallo, ich bin 9 Monate weg, kein Problem. Und ja, nachdem sie halt das Baby dann ertränkt, tötet sie sich auch hier selbst und ja, ihr Geist wandert auch hier eben an Flüssen und Seen umher. Und wird dort von Männern gesichtet oft, die danach schwer traumatisiert sind von ihrem Geweinen und Geschreien, ihrem Anblick. Auch die Moral der Legende scheidet sich hier von Erzählung zu Erzählung ein bisschen. Nämlich neben der Warnung eben für die Kinder, wie wir schon gesagt haben, ist es gleichzeitig auch hier eine Warnung ein bisschen für Frauen, dass sie sich eben nicht von falschen Versprechen, falsche Liebeserklärungen, ja Reichtum von wohlhabenden Männern, die aber eigentlich ja die falsches Spiel treiben, ein bisschen zu warnen, damit man da eben nicht auf ja falsche 50er reinfällt.
Ja, und dass man einfach keine schlimmen Taten macht oder wahrscheinlich auch, dass man einfach nichts Schlimmes macht, nur für Liebe.
Genau, dass man eben, dass man nicht alles aufgibt für falsche Versprechen. Das ist auch so ein bisschen die unterscheidende Moral hier in diesen Teilen.
Ja, es gibt auch noch ganz, 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 ganz viele andere Varianten, um es mal ganz kurz anzureißen. Gibt es zum Beispiel auch eine Erzählung, wo Maria ein Kind hat, aber wohl nicht verheiratet ist und sie traurig ist, dass sie durch ihr Kind nicht feiern gehen kann oder auf Feste gehen kann. Und deswegen.
Wer kennt's nicht?
Nein, um Gottes Willen. Aber es wird dann halt erzählt, dass es dann wohl im Nachbardorf ein Fest stattfindet und sie halt da unbedingt hin möchte und sie dann ihr Baby nahe des Dorfes unter einen Bäumchen legt und nahe des Flusses unter einem Baum legt, weil sie sich denkt, naja, da passiert ja nichts und da ist es sicher. Und dann
auf das Dorffest. Alle Mütter, die gerade zuhören, schreien panisch auf.
Ja. Und es wird dann erzählt, dass sie ja dann auf diesem Dorffest ist und feiert und dann in der Zeit aber plötzlich der Fluss über die Ufer tritt, weil dann noch ein Sturm kommt und das Kind halt ja vom Fluss weggetragen wird und vermutlich auch ertrinkt und sie daraufhin dann auch dazu verdammt wird, ihre Kinder ewig am Fluss zu suchen. Und in einer ganz anderen Legende, um das auch nochmal ganz kurz anzureißen, wird zum Beispiel auch erzählt, dass Maria eine Prostituierte war, die auch immer die neugeborenen Kinder, wenn sie ungewollt schwanger geworden ist, halt umgebracht hat und dann auch nicht in den Himmel aufsteigen darf, solange sie alle Kinderseelen, die sie jemals getötet hat, gesammelt hat. Und deswegen tötet sie dann auch unschuldige Kinder.
Das ist dann quasi Hard Mode. Das ist ein bisschen schwieriger, als noch 2 Kinder zu finden.
Ja, genau. Also es gibt da super, super viele Erzählweisen und super viele interessante Erzählweisen auch. Und es ist halt mal eine Urban Legend, wo halt die Moral halt immer, je nachdem, wie man es erzählt, anders ist, wie wir ja gerade gesagt haben, was ich ziemlich cool finde eigentlich.
Ja, ja, die Auslegung ist immer ein bisschen je nach Ort und Erzählung.
Man kann auch so einen kleinen Abschweifer in die Mythologie machen, nämlich in die griechische Mythologie, denn dort wird eine ähnliche Geschichte erzählt, nur mit anderem Ausgang, denn das spiegelt, also La Rona spiegelt so ein bisschen die Erzählung von dem Mythos der Medea wieder. Und diese ermordete ihre Kinder, nachdem Jason sie verlassen hatte. Das war ihr
Göttergatte.
Ihr Göttergatte. Aber
kennt man vielleicht Jason das goldene Vlies. Eine ganz berühmte Erzählung gibt es auch als Monumentalverfilmung. Kennt vielleicht der eine oder andere.
Genau. Aber anders als bei La Llorona, also als bei Maria, zeigte Medea keine Reue, als sie ihre Kinder getötet hat.
Mhm.
Und auch eine lokale aztekische Folklore hat die Erzählung von La Llorona beeinflusst, denn man sagt, dass die Göttin, jetzt wird es kompliziert mit dem Aussprechen, denn im Aztekischen gab es eine Göttin namens
Sivakovatl.
Genau, Sivakovatl. Und diese habe um ihre toten Kinder geweint und dies galt wohl als Zeichen für den Untergang des Aztekenreichs. Und damit kann man den Bogen wieder dazu spannen, dass wenn man La Llorona oder Maria weinen hört, dass ein Unglück oder Tod bevorsteht.
Genau. Das sagt man eben da lokal so ein bisschen, dass es davon abgeleitet ist, weil das damals so als ja großer Bote des Untergangs dieses Reiches war, wo jetzt heute eben quasi Mexiko eben liegt und das wurde eben übertragen von den alten Völkern eben auf heute. Deswegen die Geschichte um La Llorona ist definitiv auf jeden Fall schon so einige Zeit im Umlauf.
Man kann sagen, wir haben jetzt eigentlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurz und knapp alle Fakten so um diese Legende zusammengetragen.
Es sind halt auch gar nicht so viele. Es beschränkt sich halt sehr auf diesen Raum, durch Medien, wo wir jetzt ja auch gleich kommen noch, wurde jetzt natürlich jetzt ein bisschen verbreitet in der Welt, aber das ist eben genau das. Das ist das, was es ausmacht, das ist der Kern. Und alles Weitere wurde dann nur dazu gesponnen, aber das ist im Kern diese Legende.
Ja, eine ziemlich traurige Legende, wie allerdings. Ich finde. Also es ist so die Grundgeschichte so rund um Maria und ihre Kinder, finde ich ziemlich, ziemlich traurig. Also normalerweise sind diese Vorgeschichten ja meistens ziemlich brutal oder grausam. Also das ist ja jetzt auch eine sehr grausame Legende, aber es ist halt doch mit einem sehr traurigen Ohrkern. auch bevor der Spielfilm, von dem wir, auf den wir auch nochmal eingehen, rauskam, gab es natürlich noch ganz viele andere Versionen, die diese, oder Medien, also es wurde sehr oft in den Medien aufgegriffen, diese Legende. Und der gute André und ich haben uns mal ein bisschen durch YouTube gesucht und bei den letzten urbanen Legenden, die wir behandelt hatten, war es, glaube ich, sogar so gewesen, dass wir relativ wenige Kurzfilme gefunden hatten über viele Sachen, aber bei La Llorona ist das anders. Und was man sagen muss, dass, wenn man auf YouTube La Llorona eingeht, dass man erstmal ganz, ganz viele Videos findet zu angeblichen Sichtungen von Maria, welche mitgefilmt wurden oder von Überwachungskameras aufgenommen wurden. Man muss sagen, die meisten sind natürlich ziemlich, ziemlich offensichtlich gefaked und ziemlich, ziemlich schlecht. Aber bei anderen kann man nur mutmaßen, weil andere, die sind schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. In vielen Mitschnitten sieht man auch Maria oder La Llorona gar nicht, sondern man hört sie weinen. Und wir werden euch jetzt mal einen kleinen Einspieler, ein kleines Soundbeispiel einspielen von einem YouTuber namens Brownie DeLosa, welcher das Video am 30.08.2017 aufgenommen hat im mexikanischen Bundesstaat Jalisco.
Jalisco. Ja, genau. Wir müssen nicht Englisch aussprechen. Ich weiß nicht. Jalisco. Also, ich weiß es nicht.
Und er hat wohl das Wein von La Llorona gehört. Mhm. Und das werden wir jetzt mal einspielen. Ja, das war das Einspiel. Gute Nacht an euch an dieser Stelle, falls ihr das nachts hört. Weil ich fand das ziemlich gruselig. Also ich fand, das hat sich schon ziemlich, ziemlich krass angehört.
Ja, wie Franzi gerade sagt, man sieht es halt nicht. Man sieht ihn nur in die Straße filmen. Genau. Und du hörst es eben nur.
Genau, wir verlinken euch auch das Video, guckt euch das gerne mal an.
Genau.
Es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Videos dieser, aber wir fanden, dass das Beste war. Weil in anderen Videos, also je nachdem, wie sich das anhört, manchmal hört sich das Weinen, also wenn man das hört, hat man das Gefühl, es könnten auch so schreiende Katzen sein.
Genau, manchmal klangen es wie schreiende, kämpfende Katzen, die klingen teilweise wirklich echt wie Menschenbabys oder so.
Ja.
Das ist wirklich gruselig. Bei anderen, wie gesagt, ist es sehr deutlich, da werden irgendwelche Frauen in Kartoffelsäcke gesteckt und die Straße gejagt in Weißen. Das ist auch alles, wie gesagt, einfach nur natürlich billige Fakes. Also manche sind da wirklich lächerlicher als alles andere.
Aber es ist lustig, sowas anzugucken.
Aber wir verlinken euch ein paar weitere, dann könnt ihr einfach selber ein Bild machen. Und es gibt auf jeden Fall reichlich, wenn man da mal nach La Llorona Sichtung oder Sighting sucht.
Und es fällt auf, es ist wirklich immer der mexikanische Raum. Also man merkt halt wirklich, dass die Legende bei uns wirklich überhaupt nicht verbreitet ist, sondern wirklich eher so im lateinamerikanischen Raum Umlauf ist, wenn man darauf achtet.
Genau, und weiterhin, abseits von diesen hausgemachten Videos, gibt's auch einige Kurzfilme, sogar eine ganze Menge. Auch hier schwankt die Qualität relativ stark. Und haben euch mal quasi drei kleine Beispiele rausgesucht, die verlinken wir natürlich alle bei uns in den Shownotes. Und zwar gibt's einmal ganz klassisch den The Curse of La Llorona vom 30.10.2011, wurde ja hochgeladen auf dem Kanal Joe Nation. Das ist ein YouTuber, der macht eben viele Kurzfilme, der hat auch 360.000 Follower. Und das Video hat schon über 800.000 Views, also wurde über 800.000 Mal angeklickt. Und ist wirklich hochwertig produziert und gefilmt. Also man merkt schon, der hat wirklich ein Handwerk drauf. Also ist jetzt schon Amateur, aber ein sehr hochwertiges Amateur-Niveau. Die Schauspieler sind tatsächlich ziemlich gut. Und hier ist die La Llorona nicht so typisch im weißen Kleid oder im schwarzen Kleid, wie wir es jetzt gelernt haben in der Erzählung, sondern sie sieht eher aus wie so eine alte Bettlerin, so eine alte ärmliche Frau, was eigentlich natürlich nicht zu der Legende passt, aber es ist eben eine eigene Interpretation. Und sie kann halt so hier mit der Psyche der Protagonistin spielen. Es geht um eine Frau, die ist allein zu Hause, der Mann ist weg. Und sie hat ein Baby, das schläft, so ein Babymonitor, ne, wo sie das Baby schreien hören kann, falls was ist. Und sie ist halt in der Küche und macht sich irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder was. Und dann geht halt zum Beispiel plötzlich dann das Spülbecken jetzt Wasser an und läuft halt voll. Und dann lässt sie wieder ablaufen und macht sich einen Kaffee und dann guckt sie rüber und ist wieder voll gelaufen und so.
Aha.
Und die spielt dann so ein bisschen mit der Psyche und verschafft ihr so Tagalbträume, die sie halt dann so Visionen, die sie sieht. Im Endeffekt ist es dann so, dass sie dann irgendwann das Baby schreien, durch das Babyfon und geht halt hoch und dann ist es nicht mehr in der Krippe. Dann sieht sie halt, dass im Badezimmer Licht ist und geht dann ins Badezimmer und dann schwimmt das Baby halt in der Badewanne und La Llorona hat das Baby eben in der Badewanne ertränkt. Ja, sie hat ist wie gesagt gut gemacht, geht knapp 20 Minuten oder so, geht auch ein bisschen länger. Könnt ihr euch mal anschauen, verlinken wir euch auf jeden Fall. Ein zweiter, den wir gefunden haben, das ist tatsächlich ein professioneller Kurzfilm, also wirklich von einem richtigen Filmregisseur. Der heißt The Weeping Woman of the River oder im Original La Llorona del Rio von 2001 von dem Regisseur David Becerra. Ist eine USA-Panama-Koproduktion und ist auf Spanisch gedreht mit englischen Untertiteln. Und die Kurzgeschichte, beziehungsweise der Kurzfilm, der ist angelehnt, wie gesagt, an diese Geschichte aus Guatemala, die aber hier ein bisschen anders aufgedröselt wird und auch so ein bisschen erzählt wird, dass es realistischer kommt als jetzt in der Geschichte, die wir eben genannt haben, mit dem von wegen Schwangerschaft verstecken und so. Denn hier ist es halt im Film so, dass eine junge Frau, die Esperanza heißt, geht mit einem Geliebten fremd. Ihr Mann ist eben auch so ein reicher Schnösel, der, wo man schon merkt, der liebt sie eigentlich gar nicht wirklich, der will sie halt, weil sie schön ist und so als Vorführobjekt quasi. Und sie geht eben mit einem Mann fremd, in den sie verguckt ist, wird schwanger. Und der Verlobte bemerkt das natürlich, denn es ist nicht so einfach zu verstecken. Der ist nicht auf Reisen, der merkt das dann nach ein paar Monaten, dass sie ihren Bauch wächst und kommt halt raus, dass sie fremdgegangen ist und er sagt halt, ja, das kann ich nicht tragen, meine Adelsfamilie wird das nicht, das kann ich niemandem erklären, so, selbst wenn ich dich behalten wollen würde quasi, das würde Gerüchte bringen, die kann ich mir nicht erlauben, ich bin angesehener Mann, die Gerüchte kann ich mir nicht erlauben, deswegen verstößt er sie.
Er hätte ja auch einfach das Baby anerkennen können, ne? Aber das wäre zu einfach gewesen. Nee,
ich glaube, der Film soll auch eher so in den 1800er spielen oder sowas. Ich glaube, das war da eben noch nicht so angebracht
wie
heute. Und ja, sie lebt dann mit so einer anderen Nomadin zusammen im Wald, in so einer Waldhütte, die sie halt ein bisschen um sich kümmert. Und da bekommt sie dann auch das Kind in der Hütte und freut sich eigentlich, dass sie das Kind hat und jetzt ihren Geliebten quasi haben kann. Dann kommt es aber so raus, dass ein Bote kommt und ihr mitteilt, dass ihr Geliebter, also der Vater ihres Babys, hat sich in einer anderen Stadt, als er auf Reisen war, nämlich jetzt schon mit einer anderen Frau verheiratet.
Arsch.
Und auch hier in absolutem Hass dann auf ihn und ihre Verzweiflung ertränkt sie das Baby im nahen Fluss. Und nachdem sie das dann getan hat, kommt ihr Verliebter nämlich, ihr Geliebter, so so viele Männer in der Geschichte, ihr Geliebter kehrt nämlich dann doch wieder und stellt sich raus, diese Botschaft war ein Irrtum. Er hat sich gar nicht verheiratet, das war eine Fake News, würde man heute sagen. Und sie bricht halt wirklich komplett zusammen, weil sie natürlich jetzt, er kommt nämlich und fragt dann auch so, ja, wo ist denn unser Kind? Und sie so, schwierig. Und sucht dann das Baby im Fluss und ertrinkt dabei selbst. Und dann wird daraus eben die La Llorona. Also ja, das ist angelehnt an diese Guatemala-Version. Wird hier aber, wie ich finde, eben logischer erzählt, indem wirklich sie verstoßen wird von ihrem Mann, ihrer Familie. Die hat auch ganz gut gemacht, relativ professionell, Schauspieler auch so eben solid. Auf jeden Fall merkt man da, das ist halt wirklich auch ein richtiger Kurzfilm von einem renommierteren Regisseur. Aus den spanischen Gefilden. Und der letzte ist ein wirklich kurz Film, der dauert auch wirklich nur 2 Minuten, ist wirklich was man unter Kurzfilm eigentlich auch versteht. Heißt The Weeping Woman, ganz einfach, ist am 18.10.2017 hochgeladen worden auf dem Kanal No Sleep, passender Name. Die machen auch allgemein so Kurzfilme.
Ich glaube, von dem Kanal hatten wir auch sogar schon.
Hatten wir, glaube ich, schon mal
das
was.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Die machen viele Kurzfilme zu Horrorlegenden und so weiter. Hat 9000 Follower, der Kanal relativ wenig, wie ich finde. Und das Video hat 15.000 Views. Ja, ordentlich produziert, hat ein gutes Sounddesign, also ist auch sehr, sehr hochwertig alles inszeniert. Und hier ist es ganz einfach, eine Frau baut nachts einen Unfall im Wald und fährt gegen einen Baum. Und sie schaut dann eben hoch und sieht dann im Wald, in der Waldlichtung, eben eine, also hört sie erstmal ein Gejaul und Gewein und sieht dann eben La Llorona mit einem kleinen Baby im Arm. Und als sie dann aussteigt irgendwie und dann ist sie weg plötzlich. Und dann geht sie ums Auto rum und guckt halt und sie ist halt nicht mehr da. Dann steigt sie wieder ins Auto ein und klassischer, sag ich mal, mittlerweile Hollywood-Jumpscare-Moment, dann sitzt La Llorona auf der Rückbank und fällt sie dann so von hinten quasi an und dann Schnitt und dann das Ende. Also eher so ein kleiner typischer Jumpscare-Kurzfilm. Aber wie hat ganz nett gemacht, bedient auch halt die ganz klassische Geschichte. Wobei es natürlich auch in dem Sinne Quatsch ist, weil sie eben hier einfach willkürlich irgendeine Frau angreift. Es geht ja eigentlich um die Kinder.
Das stimmt.
Also eigentlich nur die Idee der La Llorona genutzt, um daraus eben so einen typischen kleinen Jumpscare-Horror-Kurzfilm zu machen. Aber wie gesagt, trotzdem ganz nett gemacht. Verlinken wir euch alle, es gibt auch viel mehr. Die anderen waren aber dann wirklich, die gehen dann Richtung Amateur auch schon.
Also doch. Wir opfern uns wirklich für euch, um euch das Beste rauszusuchen und gucken aber auch
Ich habe irgendwie 12 Stück geguckt und dann wird es aber wirklich irgendwann dann Also dann haben wir wirklich Niveau mit dem S8-Smartphone gefilmt, zu Hause im Wohnzimmer, und wir schmeißen unserer Schwester mal ein Betttuch über den Kopf, und du bist Leslie Llorona, und wir schreien ein bisschen. Genau. Aber das sind so die wirklich, wirklich gut guckbar sind und empfehlenswert sind.
Und in diesem Jahr kam dann auch ein Spielfilm, ein sehr, sehr gut produziertes Spielfilm ins Kino, und der nennt sich The Curse of La Llorona oder im Deutschen Lloronas Fluch. Mhm. Genau, kam in diesem Jahr raus. Die Regie führte Michael Chaves. Mhm. Und der Film ist tatsächlich ein Ableger aus dem Conjuring-Universum. Und erzählt halt im Grunde die komplett klassische Legende, wie wir sie euch auch gerade ganz am Anfang vorgetragen haben. Es ist halt ein typischer Horrorfilm, ein typisches Jumpscare-Fest, wie man es ja von diesen Conjuring-Filmen kennt. Und ja, erzählt halt neben dieser La Llorona-Legende auch sehr viele Geschichten, die auch häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch etc. thematisieren. Aber es hätte ein guter Film werden können, um es mal ganz kurz zu fassen. Wir waren ein bisschen enttäuscht davon, weil es war halt schon so eine typische...
Sie bauen halt eine ganz gute Geschichte auf, weil da eben, es geht am Anfang quasi um eine Mutter eben, die die Polizei ruft. Oder passiert irgendein auf jeden Fall eine Polizei gerufen, da sind die Ermittler, und stellen halt fest, dass eine Frau ihre Kinder im Schrank eingeschlossen hat. So beginnt der Film direkt. Und die denken halt natürlich, die Mutter tut den Kindern was an. Aber eigentlich will die Mutter, das spielt halt auch im lateinamerikanischen Raum, und die Mutter will halt die Kinder vor La Llorona schützen.
Genau.
So, darum geht's quasi. Und die Kinder, jetzt ist kein Spoiler, das passiert echt in den ersten 10 Minuten. Die Kinder sterben halt dann, weil sie eben aus diesem magisch geschützten Raum rausgeholt werden von den Ermittlern. Und es geht dann quasi um... Die Polizei arbeitet mit dem Jugendamt zusammen und so weiter. Und
genau, die Hauptlady, die da spielt, die hat auch 2 Kinder und die arbeitet selbst, die arbeitet beim Jugendamt. Genau. Und hat zum Beispiel diese Mutter, die Kinder im Schrank einsperrt, auch die ganze Zeit betreut und sowas. Also so baut sich das dann.
Genau, also der bringt eigentlich ganz nette Aspekte rein, wo du so halt in die Richtung gehen könntest, ein bisschen psychologisch so. Ist es La Llorona oder tut halt wirklich eine Mutter da zum Beispiel ihrem Kindern was an oder so. Genau. Und dann denkt man erst so, oh cool, das wird ja vielleicht sogar ganz, ganz, ganz klug erzählt. Aber dann driftet der ab, lässt das komplett irgendwie dann fallen nach einer halben Stunde, dieses ganze, diesen ganzen Aufbau und die Thematik. Und dann geht er halt wirklich über in dieses ganz klassische Einmaleins des Horrors, Jumpscares, die La Llorona steht hinterm Vorhang, die La Llorona wird da gesichtet,
ja, und
Türen knallen. Also wirklich komplett alles, was man eben schon aus diesem ganzen Conjuring und...
Also wenn man auf sowas steht.
The Nun und Co.
Ja, ich glaube, wenn man auf sowas steht, dann kann das echt, echt, echt gut sein. Also wenn man halt so echt diese typischen Jumpscare-Filme liebt, dann... Gönnt ja, euch, weil dafür ist er wirklich gut.
Wenn man einfach ein bisschen geisterbahn will mit lauten Effekten, die einen halt sowieso erschrecken, ist wirklich ganz, ganz klassisch, wie man es jetzt schon 1000 Mal hatte. Also wer da irgendwie eine kluge Herangehensweise erwartet, wird da sicherlich enttäuscht. Aber ja, für so einen kleinen Jumpscare-Freitagabend kann man das machen, aber es ist halt wirklich sehr Standard. Kennst du einen, kennst du alle. Hätte man leider viel mehr draus machen können. Das ist halt so
ja, aber
schade.
Diese Grundidee mit diesen Jugendamtgeschichten, das war schon ziemlich
gut. Das hat man schön psychologisch machen können, und die haben halt natürlich dann immer gesagt, ja, nee.
Wir sind ja das Conjuring-Universum.
Wir wollen halt, ja, ich meine, das Publikum, was sie bedienen, ist halt dann doch ein bisschen einfacher gestrickt. Die wollen halt wirklich eher...
No offense,
nee, aber ist halt so.
Also ich glaube halt wirklich, dass es
diese
eher
Reihe
so
bedient ja doch eher, die sag ich ja, die Freitagsabends, Popcorn-Leute, und die wollen natürlich erstmal einfach ein bisschen erschreckt werden. Und jetzt nicht da irgendwie groß irgendwelche ausgefeilten... Geschichten um die Ohren kriegen.
Oder es ist halt so ein schöner, so ein Popcorn-Netflix-Abend.
Ja.
Film, so, wo man mal nichts zu tun hat. Aber ja, aber von den Jumpscares her ist es schon ganz gut. Also ich habe mich ein paar Mal erschreckt.
Ja, also wer leicht anfällig ist für so Schreckmomente, der kriegt da halt wieder die volle Dröhnung. Ne?
Aber da merke ich halt wieder bei solchen Legenden, also was mir dann immer wieder mal auffällt, ist, dass ich bei vielen Sachen manchmal Kurzfilme lieber mag, als wenn man aus manchen Sachen Spielfilme macht. Sie haben ja auch damals mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr den Kurzfilm Lights Out kennt, aber den kennt, also falls ihr ihn nicht kennt, wir können euch den auch mal verlinken. Dazu haben sie ja dann auch einen Spielfilm gemacht, und ich habe diesen Kurzfilm geliebt, weil das Gute ist bei so Kurzhorrorfilmen, du musst ja relativ schnell zur Sache
kommen.
Und relativ schnell diesen Horror erzeugen, und dadurch musst du ja nicht Sachen künstlich in die Länge ziehen und irgendwie eine Hintergrundgeschichte ausdenken, die irgendwie deep ist. Und deswegen, bei vielen Sachen mag ich so diese kurzen Erzählungen viel, viel, viel lieber, auch zum Beispiel beim Smiling Man, wenn ihr euch an den erinnert, das war ja, ich glaube, unsere zweite Episode oder so. Und da gibt's auch, den Kurzfilm habe ich neulich mit 2 Freundinnen geguckt. Grüße an Anneke und Sarah. Und die fanden den auch ganz schön gruselig. Und ich glaube, aus dem Smiling Man könntest du nie einen kompletten Spielfilm machen. Also ich könnte mir vorstellen, das wird jemand probieren. Aber ich glaube, das kann halt nicht gut werden, weil natürlich musst du dir dann wieder irgendeinen Quatsch-Hintergrund ausdenken, und das ist dann halt, das nimmt dann halt auch auf diesen Schrecken.
Ja, meistens zielen ja gerade diese Legenden, zielen ja auf eine Eigenschaft.
Ja.
Und wenn es um Smiling Man, da geht es einfach nur darum, um diesen Moment. Du gehst nachts spazieren und siehst halt so einen creepigen Mann. Und im Spielfilm müsstest du das ja auf 90 Minuten Minimum mal irgendwie strecken. Das heißt, du müsstest dieses Motiv ja immer wieder im Film bringen,
ja,
was es ja irgendwann wahrscheinlich total abstumpfen würde. Und deswegen ist es ja, wie bei Lerona jetzt ja auch, ja, du hast halt dieses Motiv, ja, die will die Kinder. Also geht es halt über 90 Minuten darum, dass sie ihre Kinder halt wie versteckt vor der. Das nutzt sich halt dann irgendwie so ein bisschen ab. Deswegen, ich gebe dir ja schon recht. Also die Kurzhorrorfilme leben halt dadurch, weil die haben nur diesen einen Moment. Den musst du halt gut hinkriegen. Der sitzt dann und dann ist halt gut. Und deswegen
Das war unsere Katze.
Das war unsere Katze. Hallo Katze. Und deswegen klappt das halt meistens bei Langspielfilmen nicht, die dann so überdehnt werden und die dann halt sich da irgendwas drum rumspinnen müssen.
Aber ich glaube, Lights Out hat dir ganz gut gefallen, oder?
Ich mochte Lights Out, ja. Das hat irgendwie funktioniert für mich. Das war mal eine Ausnahme.
Ja, aber der war auch, also das war halt auch so ein Jumpscare-Fest. Ich fand ihn auch gruselig, weil er halt einfach echt viele, dadurch schließt mir dieses Licht aus und dann ist sie da, das war schon cool. Aber La Llorona war ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich sagen.
Jedenfalls.
Aber schaut ihn euch an, sagt uns gerne eure Meinung. Ihr könnt uns natürlich auch gerne erzählen.
Ja, ich glaube, wir auch schon wieder raus aus dem Kino. Also
ja,
müssen wir
ja,
jetzt warten,
das war,
entweder auf Blu-ray
ist
oder
her,
kommt dann bestimmt auch demnächst auf Prime oder Netflix bestimmt mal.
Genau, aber ihr könnt uns auch gerne erzählen mal oder mal Nachrichten schreiben, ob ihr halt auch eher so auf Kurzhorrorfilme steht oder ob ihr die gar nicht so auf dem Schirm habt oder ob ihr dann lieber die längeren Versionen mögt, weil meine zwei Freundinnen, wenn ihr nicht da war, die fanden das cool, die kannten nämlich keine Kurzhorrorfilme. Aber egal, das war jetzt ein bisschen abgeschweift, sorry. Man muss dazu sagen, um wieder den Bogen zurück zu den Spielfilmen zu spannen, dass es schon super, super viele La Llorona-Filme gibt, welche sich halt diese Geschichte als Grundmotiv nehmen. Und das hat angefangen, so der erste kam wohl 1933. Und ja, bis heute gab es immer mal wieder welche. Dann halt meistens aus dem spanischen Raum.
Also es gibt Dutzende. Es gibt, ich glaube, ich habe bei IMDb mal geguckt, ich habe über 25 gefunden.
Ja.
Die zumindest irgendwas mit dem Thema zu tun haben oder halt wirklich so heißen. Es gibt auf Netflix auch, glaube ich, 3 Stück.
Ja.
Die, ich glaube, aus dem Anfang 2000 herum. So ein Dreiteiler kommt, glaube ich, aus Spanien. Meine ich. Ja, also müsst ihr mal gucken, es gibt auf jeden Fall reichlich Stoff, falls euch diese Legende brennend interessiert und ihr da mehr sehen wollt.
Vielleicht habt ihr auch schon mal einen Film geguckt, den ihr uns empfehlen könnt.
Genau, vielleicht haben wir einen besseren mal gesehen. gibt auf jeden Fall reichlich Spielfilme, die sich über die Jahre mit diesem, zumindest mit dem Motiv irgendwie beschäftigt haben.
Genau. Und falls ihr die Serie Grimm kennt, ich glaube, das ist so eine Serie, da geht es um so Märchen.
Es ist so ein bisschen Supernatural mit immer Märchen und Legendentendenzen. Also es ist ein bisschen Supernatural-mäßig.
Genau. Und in Folge 9 der zweiten Staffel gibt es eine, ja, diese Folge nennt sich Der Fluss der verlorenen Kinder. Und da nutzt er das Motiv sozusagen von der Llorona und der weinenden Frau, um einen Kriminalfall um entführte Kinder zu lösen.
Ja, und da geht es halt auch darum, dass sie immer wieder mal bei den Ermittlungen auf eine weiße Frau, also Frauen weiß, so Anflüssen eben treffen. Also es ist ein bisschen übernatürlich, aber mehr auf Crime. Also es ist weniger jetzt Supernatural, wir spalten die Boden ab, sondern es geht um Ermittlungen, die ja so ein bisschen mit übernatürlichem, märchenhaftem Geschichten, Legenden zu tun haben.
Ja.
Und genau, auch in Serien hat da das Motiv Einzug gehalten.
Ja. Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser sehr traurigen, aber auch sehr spannenden urbanen Legende aus dem lateinamerikanischen Raum.
Wie gesagt, war mal wieder Beispiel für die lehrhaften oder beziehungsweise die mahnenden Methoden dieser Legenden.
Ja, das stimmt.
Ich bin auch gespannt, halt eben, ob die jetzt auch halt durch, gerade jetzt auch hier durch den neuen Film und so, ob die doch noch ein bisschen mehr Verbreitung kriegt. Ich glaube, es gibt auch noch, ich habe es schon gesehen, es kommen noch dieses Jahr noch 2 Filme, die jetzt damit zu tun haben werden, natürlich wieder, die auf dem Hype-Train da irgendwie mitreiten wollen.
Ja, natürlich.
Aber ja, man muss ja nicht alles ausschlachten natürlich. Aber jedenfalls ist eine spannende Legende, die auf jeden Fall ist die bekannteste irgendwie in den Räumen, die Haus- und Hof-Legende.
Genau. Ja. Und wir schauen mal, was wir als nächstes Schönes für euch vorbereiten werden. Vielleicht mal wieder, ich glaube, das sage ich immer, vielleicht mal wieder eine Creepypasta.
Das ist schon dein Standard, das kann ich jedes Mal ins Ende einfach reinschneiden. Vielleicht eine Creepypasta,
aber vielleicht auch eine urbane Legende. Wir können aber nur sagen, falls ihr was habt, wo ihr sagt, Mensch, guckt euch das doch mal an, vielleicht kennt ihr das noch gar nicht, dann immer her mit dem Futter.
Das dürfen wir gar nicht so laut sagen, wir haben schon in unserer Postfächer schon wieder 20 Sachen angesammelt, die Leute sich wünschen.
Ja, aber wir sind trotzdem nebenbei immer schön fleißig am Gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt mal wieder ein paar die David-mäßige Twitter-Geschichten gefunden, die sich so abgetragen haben. Die sind aber leider alle schon abgeschlossen. Aber falls ihr euch dafür interessiert, gern Feedback schreiben. Und ja, dann sind wir schon am Ende. Wir überlegen, ob wir noch gleich ein bisschen rausgehen, aber vermutlich nicht.
Ist zu warm.
Ja. Viel zu warm.
Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören.
Wir könnten uns ja ein bisschen im Fluss abkühlen gehen.
Oh, der war deep. Nee, wir sind zu alt.
Ja, das stimmt.
La Llorona
und die Elbe ist
La Llorona so. Nee. Nee. Denn die Elbe ist zu dreckig.
Ja, da hält sich leider Rona auch nicht auf, glaube ich. Nee,
das glaube ich auch nicht.
Aber die Strömung ist trotzdem gefährlich. Geht nicht in Moral des Tages, geht bitte nicht in irgendwelchen Flüssen wie Rhein-Elbe baden. Fahrt
bitte nicht nach Hamburg und springt bitte nicht ins Hafenbeck.
Nein, oh, das auch nicht. Nicht in Flüssen schwimmen gehen im Sommer, denn die Strömungen sind oft zu nicht zu unterschätzen und sind gefährlich.
Lehrauftrag erfüllt.
Ein bisschen, genau, Lehrauftrag erfüllt, perfekt. Tschüss, viel Spaß. Nein, danke fürs Einschalten. Nein.
Danke fürs Zuhören auf jeden Fall.
Genau, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns bei der nächsten Episode.
Die da heißen wird, wie auch immer.
Genau.
Wir werden es rausfinden.
Genau.
Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und verbrennt euch draußen nicht.
Genau, benutzt schön Lichtschutzfaktor 50 und ihr wisst ja.
Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
So ist das. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post@endemitschrecken.de.